Willkommen zu einer neuen Folge Pre-Sales Unleashed und die ist Teil unserer aktuellen Pre-Sales Leadership-Reihe. Eine Serie, die sich bis in den Sommer zieht, wo wir gezielt auf Themen rund um Führung und technischen Vertrieb eingehen. Dabei geht es sowohl um ganz konkrete Impulse für Pre-Sales Leader, aber auch um Einblicke in erfolgreiche Pre-Sales Organisationen, so wie heute. Mein Gast ist Michael Glab. Er ist Senior Technical Specialist Manager bei Microsoft. Er leitet ein Team im Bereich Business Applications, also da, wo CRM, ERP und Customer Experience mit Dynamics 365 und Microsofts Plattform zusammenlaufen. Im Gespräch gibt Michael Einblicke, wie Pre-Sales bei einem globalen Tech-Konzern aufgestellt ist. Welche Rolle spielen die Partner? Wie gelingt eine enge Zusammenarbeit zwischen Sales und Pre-Sales? Wie verändert sich die Rolle im Zeitalter von AI, Low-Code und kurzen Entwicklungszyklen? Und worauf achtet Michael eigentlich bei der Auswahl und Entwicklung seiner Leute? Besonders spannend, Michael teilt, warum sein Team keine individuellen Quoten hat, wie die berühmten Three Circles of Impact gelebt werden und was für ihn den Unterschied zwischen einem guten und einem exzellenten Pre-Seller ausmacht. Wenn du also im technischen Vertrieb arbeitest oder ein Pre-Sales-Team führst, hör unbedingt rein. Führst du ein Pre-Sales-Team und fragst dich manchmal, wo die wirklich guten Antworten herkommen sollen? In der Pre-Sales Leadership Community bekommst du sie. Von aktuell 135 Pre-Sales-Leadern aus Unternehmen wie SAP, Adobe, Celonis, Salesforce, Click und so weiter. Was springt für dich dabei heraus? Alle zwei Monate treffen wir uns für einen Live-Call. Nur 50 Minuten lang, also genauso lang wie eine Netflix-Folge, aber voll mit Impact. Praxisnahe Insights zu echten Leadership-Themen wie Hiring, Enablement, Skalierung, KPIs, Karrierepfade. Unser Versprechen dabei, eine Zero-Noise-Promise. Kein Spam, kein Larifari, ausschließlich handverlesene Führungskräfte, die genau deine Sprache sprechen. Wenn du also den nächsten Hiring-Fehler vermeiden möchtest, deinen POC-Durchsatz erhöhen willst oder einfach schneller an die echten Best Practices kommen möchtest, dann gibt es genau zwei Optionen. Erstens, Mitglied werden oder zweitens, zusehen, wie alle anderen die Learnings zuerst umsetzen. Also, ist ein No-Brainer, bewirb dich jetzt kostenlos unter serockstars.com/community, der Link natürlich auch in den Shownotes. Wir prüfen jede Anmeldung per Hand, um sicherzustellen, dass die Qualität und Exklusivität erhalten bleibt. Und jetzt zurück zur Folge. Wir hatten vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren oder sowas, hatten wir zum allerersten Mal jemanden von Microsoft hier auch im Podcast, den Peter Honaus. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht auch persönlich kennt. Und der Peter ist ja vornehmlich mal Vertriebsleiter, so habe ich zumindest seine Rolle verstanden, im Public Sektor. Und ich war immer neugierig, wie läuft eigentlich Pre-Sales bei Microsoft? So, da habe ich dich angeschrieben vor ein paar Wochen, du hast gesagt, hey, ich habe Bock, mit dir darüber zu sprechen und jetzt sind wir hier. So, wie läuft denn Pre-Sales bei Microsoft?
Ja, danke Tim erstmal für die Einladung.
Gerne.
Ich glaube, die meisten dürften Microsoft wahrscheinlich kennen, ja, zumindest als Brand oder die ein oder anderen Produkte, die man vielleicht nutzt, selber nutzt oder auf der Arbeit nutzt, wird trotzdem vielleicht nochmal so ein bisschen Background geben, weil ich glaube, vielen ist vielleicht gar nicht bekannt, wie breit Microsoft aufgestellt ist. Und es ist natürlich auch dann technologisch sowohl eine unfassbar große Chance, ne, als auch natürlich braucht dann die entsprechenden Skills auch. Microsoft ist zur einen Seite natürlich einer der großen Cloud-Hyperscaler, vielleicht sogar der größte. Und das heißt, das Portfolio fängt, wenn wir jetzt einfach mal auf die Großkunden gucken, ne, fängt an bei Cloud-Infrastruktur, Plattform-Services, AI-Plattform, dann obendrauf Software-as-a-Service, wo jetzt mein Bereich Business Applications auch beheimatet ist, also wo die Geschäftsanwendungen haben, Anwendungen, die Geschäftsprozesse abdecken, CRM, ERP, dann haben wir den kompletten Personal Productivity Anteil mit M365 und Teams, dann eingebettet in Security- und Compliance-Lösungen. Das heißt, es ist erstmal rein, wenn man nur die Enterprise-Welt anguckt, super breit. Dann gibt es ja auch noch consumer-relevante Kanäle und Produkte und Lösungen, ne? Xbox kennen viele. Und dann haben wir auch eher im Enterprise-Segment, aber auch in LinkedIn, sowohl als auch für Unternehmenskunden, GitHub. Das heißt, die Bandbreite ist enorm. Und das bedeutet natürlich auf der einen Seite unfassbar großes Potenzial und heißt natürlich auch für einen technischen Vertrieb, ich kann nicht ausschließlich in meinem Silo, ne, unterwegs sein. Und ich will mir jetzt heute natürlich klar in meiner Rolle auch auf das Thema Business Applications oder Software as a Service, ich glaube, da seid ihr auch primär darauf spezialisiert, ne, fokussieren, aber ich finde trotzdem diesen Kontext wichtig.
Vor allem auch, wie du sagst, ich glaube, die meisten Menschen da draußen, also ich glaube, jeder wird Microsoft kennen. Es ist eine Brand, mit der, ich glaube, jeder Mensch irgendwie mal Kontakt hat oder hatte, schon allein wegen des Betriebssystems oder vielleicht auch der Hardware. Du hast ja gerade die Vielfältigkeit eures Portfolios angesprochen und du hast ja gerade mir auch im Vorfeld gesagt, du benutzt gerade dein Surf-Tablet, um zu recorden, weil da einfach das Mikrofon drin ist und das gute Qualität hat, so. Also auch Hardware ist dabei. Was vielleicht nicht so vielen bekannt ist. Und mir war das auch lange nicht bekannt, dass, wie du es gerade sagst, auch Business Applications dabei sind. Also du hast gerade Klassiker genannt, CRM, ERP, geht sicherlich noch darüber hinaus. Aber besonders spannend finde ich natürlich, dass du genau in dem Bereich auch ansässig bist, weil dann auch das, was wir hier typischerweise diskutieren, SaaS-Business-Lösungen, B2B-Lösungen, das durch genau reinpasst. Ja.
Ja, total. Business Applications, auch wenn das jetzt vielleicht in der Marktwahrnehmung oder wenn man Microsoft auch in der Presse liest, nicht das erste Thema ist, was man vielleicht oft wahrnimmt, ist trotzdem ein unfassbar wichtiges und strategisches im Portfolio. Und weil in den Fachbereichen werden Entscheidungen getroffen, in den Fachbereichen werden die Unternehmensausrichtung mit definiert. Und von daher ist es unfassbar wichtig, auch für uns präsent zu sein und da natürlich auch die entsprechenden Lösungen zu haben. Und auf den technischen Vertrieb vielleicht mal so ein bisschen dann zurückzukommen oder draufzukommen.
Ja.
In der Organisation bedeutet das, wir haben eigentlich zwei große, wenn man vom Vertrieb jetzt spricht, zwei große Säulen. Das eine ist die sogenannte Account Team Unit, also das sind die End-to-End-Kundenbeziehungen verantworten, über alle Produktbereiche hinweg von Pre- bis Post-Sales. Und da haben wir tatsächlich auch eine technische Rolle, die nennt sich Account Technology Strategist. Das ist quasi jemand, ne, der über das komplette Portfolio hinweg den Kunden entsprechend begleitet und strategisch beraten kann. Und bei mir jetzt im Bereich, ich bin eine sogenannten Specialist Team Unit, man könnte auch sagen, ein Fachvertrieb oder Lösungsvertrieb, wo wir dann nach sogenannten Solution Areas gegliedert sind. Und da ist Business Applications eine der sechs großen Solution Areas.
Jetzt fügt sich schon ein kleines Bild bei mir im Kopf zusammen. Ich habe ja selber mal bei SAP gearbeitet, ne? Wir haben hier auch ab und zu mal Menschen von anderen größeren Technologieunternehmen natürlich auch zu Gast. Und was du häufig wiederfindest, also gerade jetzt bei euch anscheinend auch, was ich gesehen habe bei ServiceNow, was ich gesehen habe bei SAP, was ich gesehen habe bei Salesforce und so weiter, diese Matrix-Organisation, wo du die account-zentrischen Teams hast, du hast gerade Vertrieb und den Technical Account Strategist genannt, ne? Und dann diese, ich glaube bei SAP heißt es irgendwie LOBs, so Lines of Business, oder du hast es jetzt Specialized Sales genannt, wo du halt einen Fokus auf dann bestimmte Portfolios hast. Also der Setup, das scheint so gerade bei den großen Tech-Firmen schon die Blaupause zu sein. Ne?
Ja, genau. Und da haben wir dann eben auch zwei Rollenschwerpunkte. Das eine ist der Technical Specialist, das ist quasi unsere Pre-Sales-Rolle, und den Solution Specialist, sozusagen, ist die Sales-Rolle.
Ah, okay.
Genau. Und die sind auch ziemlich oft im Tandem unterwegs. Wir haben jetzt, in meinem Bereich ist primär das Thema Customer Experience, also Sales- und Marketing-orientierte Lösungen, also namentlich für die es kennen, Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Insights. Genau, und wir arbeiten super eng da im Tandem. Wir haben im CRM-Kontext und Business Applications-Kontext aber auch noch andere Evidence-Categories für die Technical Specialists, wie zum Beispiel das Thema Service, wie das Thema Finance, Operations, also dann eher so die ERP-lastigen Themen. Oder auch das Low-Code-Thema gehört da auch mit rein.
Ist es denn bei euch auch so, das ist zumindest etwas, was ich selber bei SAP beobachtet habe, wenn man dann zu so einem Kundentermin sich vorbereitet, dann besteht ja durchaus die Gefahr, okay, ich habe den Account-Seller dabei, ich habe den Account-Preseller dabei, dann habe ich den LOB bzw. den Fachspezialisten aus dem Sales dabei und dann noch den Technical-Specialist dabei. Dann rollt da schon mal so der Bus an, wenn man irgendwie sich auf so ein Meeting vorbereitet, ja.
Also es kann natürlich passieren. Ich finde es spannend, vielleicht kommen wir später ja auch nochmal so auf die Skills zu sprechen, die man braucht. Manchmal ist es klar, tendiert man dazu, aber wir versuchen da schon zu schauen, dass wir vor allen Dingen schnell feststellen, wer sind die richtigen Leute. Und ich finde, das ist auch so ein Winning-Faktor aus meiner Sicht, dass du hin zum Kunden einfach ein Core-Team hast, was wirklich die Kernkompetenz, die du brauchst, irgendwie vereint und da auch die Schnittstellen so klein wie möglich hältst.
Ja, gibt's Sinn. Also eine Sache, die ich mir heute Morgen noch so unter der Dusche gestellt habe: Es gibt ja vermutlich da draußen kein einziges Unternehmen, was nicht schon irgendwo Microsoft-Kunde ist. Also kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen, dass es irgendwo, also vielleicht irgendwelche sehr speziellen Setups, wo du irgendwie komplett auf irgendwie Freeware oder sonst irgendwas setzt, aber glaube ich eher die Ausnahme als die Regel. Das bedeutet wahrscheinlich ja für euch auch, eigentlich gibt es gar keine New Logo Opportunities, sondern es ist immer alles irgendwie Cross- oder Upsell. Wie schlägt sich das auf eurer Arbeit wieder? Oder liege ich da falsch?
Klar, in der Breite haben wir natürlich viele Kunden, die eine Abdeckung haben, ja, also zumindest im Enterprise-Segment, ja. Und klar gibt's auch für Business Applications hier und da noch ein New Logo, wenn du so willst, aber das wird auch weniger, was mich natürlich freut, ja. Klar beeinflusst es in dem Sinne auch vor allen Dingen die Zusammenarbeit, wie du unterwegs bist. Wenn du klar schon Berührungspunkte, Schnittpunkte hast, hast du natürlich auch immer was, wo du drauf aufbauen kannst, auch wenn es nicht aus deinem eigenen Solution Area Expertise Bereich kommt, sondern wo natürlich rechts und links auch mal schauen kannst, hey, was macht der Kunde eigentlich heute mit uns, und da so ein holistisches Bild aufbauen kannst. Ne?
Jetzt habe ich immer wieder wahrgenommen, dass ihr, und auch das spiegelt sich bei den größeren anderen Tech-Unternehmen wieder, dass irgendwann mit der eigenen Mannschaft die Skalierbarkeit natürlich begrenzt ist und man durchaus auch häufig mit Unternehmen zusammenarbeitet, also mit Partnerunternehmen zusammenarbeitet. IT-Beratung und so weiter. Ich gucke auch immer wieder auf LinkedIn, ist ja auch durchaus Teil unserer Zielgruppe von dem, was Jan und ich machen. So IT-Beratungen, die zum Beispiel Microsoft-Implementierung vornehmen. Und da gibt es ja wirklich, also krass viele, gefühlt in Deutschland alleine hunderte, vielleicht sogar tausende von Unternehmen, die einfach nur, in Anführungszeichen, einfach nur Microsoft-Implementierung vornehmen und Partner sind. Wie läuft da die Kooperation mit deinem Team beispielsweise?
Also da sind wir, Partner sind super, also integraler Bestandteil unseres ganzen Geschäftsmodells. Weil, also zum einen, klar hat Microsoft auch eine Consulting-Einheit, die vor allen Dingen in Lighthouse-Themen technologisch ganz vorne mit dabei sind, aber nicht die Breite der Projekte im Markt machen können. Das ist das eine. Und zum anderen sind wir als Plattformanbieter auch, wir betreuen alle Kunden in allen Industrien und brauchen da auch Partner, die eine gewisse Industrieexpertise in dem einen oder anderen Bereich mit reinbringen. Auch nochmal ein Thema, was super, super wichtig für uns ist. Und ein großes Ökosystem natürlich, die auf der Plattform dann wieder eigene Lösungen auch anbieten. Marketplace haben wir, ne, wo verschiedene nochmal Lösungen quasi auf der Dynamics-Plattform nochmal mitbringen. In der Zusammenarbeit und das Interessante ist eigentlich für mich, ich habe eben gerade gesagt, so als One-Team auftreten, auch anstatt dann mit dem Bus aufzufahren, ja. Das ist mir auch mit einem Partner unfassbar wichtig. Und das war jetzt auch in den letzten Jahren einer meiner Learnings oder wo ich auch mit meinem Team immer wieder darauf hinarbeite, wenn wir mit meinem Partner zusammen unterwegs sind, was eher die Regel ist als die Ausnahme. Dass ich wirklich sage, wir müssen gemeinsam erstens ein Gesicht zum Kunden sein, müssen intern abgestimmt sein als wäre jetzt eine technische Expertise vom Partner und ein Consultant, Architekt, wer auch immer mit dazukommt, die müssen Teil des Teams sein und nicht, okay, ihr seid jetzt, ne, auf der rechten Seite, linke Seite, Blackbox irgendwo. Es gilt für uns ganz genauso. Ich bin überzeugt davon, wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir ein gemeinsames Team sind, was da aufschlägt.
Da kann ich nur so teilen. Und also zumindest aus meiner Erfahrung gibt es trotzdem hier und da dazu mal so Reibungspunkte, ne? Muss man auch sagen. Auch gerade in dem Rollenverständnis. Ja. Ich kann mal ein Beispiel erzählen. Ich hatte mal mit einem Partner zusammengearbeitet, wo wir auf jeden Fall noch im Pre-Sales waren. Also es ging darum, eigentlich den Kunden erstmal zu überzeugen, dass wir hier der richtige Anbieter sind, gemeinsam mit diesem Partner. Und der Partner hatte aber schon im Rahmen des Pre-Sales im Prinzip das halbe Projekt umgesetzt. Also ich habe da in die Software reingeschaut, das war komplett schon implementiert und ich dachte so, der muss da Stunden, wenn nicht Tage oder Wochen damit verbracht haben, das so einzupflegen. Und wir waren eigentlich noch in so einem POC-Setup, wo ich sage, okay, also ich meine, schön, dass du es getan hast. Jetzt haben wir im Prinzip ein fast fertiges Schlüsselsystem da stehen. Aber im Sinne der Vertriebseffektivität war das jetzt sicherlich nicht der beste Move, ja.
Ja, absolut. Kommt natürlich immer wieder vor, weil ich finde, das ist auch ein spannendes Thema, was du ansprichst, auch diese Justierung gerade im Pre-Sales. Zu schauen, was ist denn der effiziente Weg und sich auch nicht in der Technologie irgendwie so zu verkünsteln, sondern immer wieder auch neu zu justieren, was braucht der Kunde eigentlich? Und wie kann ich eine Begeisterung schaffen? Wie kann ich auch schauen, was im Enterprise-Umfeld im Account als Ganzes uns nach vorne bringt, aber auch den Kunden natürlich nach vorne bringt? Und ich finde ein spannendes Beispiel, was du bringst, weil ich habe auch letztens, das ist ja auch so ein Kundenszenario, wo wir extrem lang mit einem Projektteam gearbeitet haben und da kamen immer wieder neue Anfragen, neue Themen rein, hier könnt ihr uns da nochmal helfen, wir würden da gerne nochmal ein Upskill haben und da musst du dir natürlich auch irgendwann die Frage stellen, ne? Klar, du bist in dem Sinne kostenfreie Ressourcen natürlich auch für den Kunden, ich glaube, jeder von unseren geskillten Leuten würde 24x7 lieben gern vom Kunden mit Handkurs sozusagen genommen werden, ja. Alles Projektteams. Ja. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch immer wieder die Frage stellen, was bringt uns eigentlich im Prozess weiter, was bringt auch den Kunden im Prozess weiter? Und das finde ich total spannend. Wenn ein Partner natürlich mit dabei ist, muss man da natürlich auch die entsprechenden Leute beim Partner mit in die Loop nehmen.
Verbringen deine Mitarbeitenden viel Zeit damit mit Partner-Enablement, weil du das gerade so Upskill hast du es gerade genannt?
Weniger tatsächlich. Also wir haben eine Partnerorganisation, die das primär übernimmt. Ich würde schon sagen, dass wir natürlich, das gilt irgendwie so für die ganze Company, da wo es geht, eine partnerschaftlich unterwegs sind. Und wenn da Maßnahmen stattfinden, das oder wir sagen, hey, wir sehen da irgendwie einen Bedarf im Markt, lass mal was aufsetzen. Dass wir auch anbieten, hey, wir kommen mit, wir sind da dabei, wir haben einen Beitrag dazu, aber es ist jetzt nicht unsere Kernkompetenz.
Ja, ist fair. Ich habe das einfach nur immer wieder erlebt, irgendwie die Solution Consulting oder Sales Engineering, wie auch immer dann die Rolle heißt. Wir sind oft so ein Joker, Der wird gerne mal vom Marketing gezogen, der wird gerne vom Vertrieb gezogen, der wird gerne vom Partner gezogen, der wird gerne vom Customer Success gezogen, weil wir überall mit dem, was wir typischerweise so tun, auch einen Beitrag leisten können. Also erstmal ist es eine Wertschätzung für, glaube ich, die Qualität der Arbeit, die wir leisten. Gleichzeitig denke ich halt auch, wir müssen schauen, dass wir unserer Rolle erstmal gerecht werden, und dem ist ja auch ein Ziel hinterlegt. Das ist auch eine Frage, wo ich gleich hinkommen würde. Aber also fühlst du das, was ich sage?
Total. Und auch da, ne, ich finde, wir sind da in einer Profession, wo man sagen muss, sich immer wieder zu hinterfragen. Aus meiner Sicht unfassbar wichtig. Also tue ich das, was den größten Impact hat? Bin ich technologisch weiterhin up-to-date? Bin ich mit meiner Herangehensweise up-to-date? Weil die Technologie ändert sich, der Reifegrad unserer Kunden ändern sich, der Reifegrad der Organisation ändert sich, also der eigenen Organisation, der Reifegrad der Partner ändern sich mit der Zeit. Und ich glaube, je nach Zyklus, wo wir da gerade zum einen im Markt stehen, wo das Partnerökosystem steht, wo man vielleicht auch, ne, mit im Overall Sales Funnel steht, ist manchmal unterschiedliche Dinge gefragt. Und ich finde, unsere Organisation muss da auch ein Stück weit agil bleiben.
Ich finde es spannend, du sprichst gerade vom Reifegrad eurer Kunden. Und ich habe so ein Vorurteil im Kopf, und vielleicht kannst du mich ein bisschen einordnen, wie du das wahrnimmst im Alltag. Wenn ich heute, du hast vorhin LinkedIn erwähnt, ich nutze natürlich auch LinkedIn, klar, für unsere eigenen Themen und so weiter. Und wenn ich dann durch LinkedIn heute scrolle, dann sehe ich praktisch jeder zweite Post setzt sich irgendwie mit Automatisierung, Agentic AI und so weiter auseinander. Also ich würde sagen, ich versuche zumindest am Ball zu bleiben und mir immer wieder neue Themen auch anzueignen und auszuprobieren und eben dabei zu bleiben. Und dann habe ich so diesen, ich hoffe, ich tue jetzt niemandem Unrecht, aber ich habe so diesen Mittelstands-Manfred vor Augen. Also der schon seit 20 Jahren beim selben Arbeitgeber ist, irgendwo in der IT arbeitet. Und da gibt es vielleicht irgendwie zwischen 100 und 300 Mitarbeitende oder sowas. Also nehmen wir den noch mit bei diesen ganzen Themen. Jetzt hast du ja auch schon über Themen über AI gesprochen. Microsoft macht da ja auch sehr viel. Also wo holt man den überhaupt ab? Sind wir nicht schon 20 Schritte voraus und der Mittelstandsmanfred steht noch hier vorne? Wie stellt sich das bei euch dar?
Ich finde es super spannend. Ja, ich glaube, zum einen braucht Technologie ja auch, muss zugänglich sein. Ne? Und wenn wir die Leute, die noch nicht so da, sagen wir mal, Leading Edge dabei sind, es werden ja nicht immer alle Leading Edge dabei sein.
Aber ja, auf keinen Fall.
Ja, die Leute, die vielleicht noch ein bisschen hinten dran sind oder sich damit auch schwer tun, erstmal Mehrwert zu sehen oder zu erkennen oder das Interesse zu entwickeln. Ich glaube, da muss man natürlich auch schauen, dass es entsprechende Angebote gibt. Skilling im Markt ist ja ein Riesenthema, dass es bestimmte Angebote gibt, dass man da auch herangeführt wird und auch Fuß fassen kann und da auch eine spannende, leicht zugängliche Angebote hat. Bei mir jetzt im Enterprise-Segment ist es eher der Fall, würde ich sagen, dass ich sehe, dass der Reifegrad und wie früh sich auch unsere Kunden mit neuen Technologien auseinandersetzen, jetzt mit KI auseinandergesetzt haben, wie schnell die am Testen waren, sowohl auf unserer eigenen Plattform, ne, als auch mit frei verfügbaren Lösungen, was auch immer. Ich finde, da ist der Innovationszyklus und auch die Lust, sich eben zu befassen, die Bereitschaft und auch das Potenzial zu sehen, extrem hoch. Und das bedeutet natürlich auch, finde ich, einen gewissen Change im Pre-Sales. Ne? Also in dem Sinne, dass du gleichzeitig sehe ich, wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung, würde mich auch interessieren, ob du es genauso siehst. Was ich halt gleichzeitig auch wahrnehme, ist, die Entwicklungszyklen produktseitig werden natürlich auch immer kürzer. Das heißt, der Skill-Vorsprung aus meiner Sicht, den wir früher jetzt als Organisation oder auch als Pre-Sales hatten, im Sinne von, da kommt Product Launch, der in 12 Monate vorgeplant oder vielleicht 18 Monate, ich weiß jetzt noch eine ganze Weile her, wo dann eine ganze Organisation sich irgendwie darauf einstellt und Release-Daten hat und dann eine Go-to-Market-Organisation irgendwie sich Monate darauf vorbereitet, ist ja heute eine andere Realität. Ich glaube, dass sich da auch so ein Stück weit der Skill, den wir brauchen, weiterentwickeln oder auch ergänzen wird, ne? So von der Technologieführerschaft, sage ich jetzt mal. Ne? Ich kenne die Lösungen, ich kenne die Kundenanforderungen, ich kann die zusammenbringen. Aber auch viel mehr dazu hinzugehen, wie schaffe ich es eigentlich, so ein Proof of Value zu zeigen? Wie schaffe ich es dazu, einem Kunden auch dabei zu unterstützen, die richtige Technologie auszuwählen? Wir haben am Anfang über unser Portfolio gesprochen, ne? Da auch zu sagen, ne, für welche Belange bist du denn mit welcher Technologie am besten ausgestattet und hast auch den größten Mehrwert? Und ich glaube schon, dass das auch nochmal so ein Wandel gerade in der Rolle auch ist.
Du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ich formuliere es mal aus meiner Perspektive. Als ich angefangen habe im Presales, das ist auch schon ein paar Jährchen her, da hatten wir, ich habe so am Anfang so eine Software verkauft, die hieß Delivery Platform. Da haben wir uns alle anderthalb Jahre oder alle zwei Jahre, da haben wir uns gefreut, wenn es eine neue Version gab. Ja, Delivery Platform 4.0, Delivery Platform 5.0. So, das war, so bin ich in die Softwarewelt gestartet. Dann bin ich zu meinem ersten Cloud-Arbeitgeber gegangen. Da hieß es dann, da waren es, glaube ich, entweder 6-monatige oder 3-monatige Release-Zyklen. Als ich zuletzt von Miro weggegangen bin, da gab es einen Slack-Kanal, der hieß Product Updates. Dieser Slack-Kanal hat ungefähr 10-mal am Tag mir eine neue Nachricht reingespielt. So, also das ist die Bandbreite. Und ich glaube, dass an dem, also so wie ich dich gerade verstanden habe, ist, dass wir da schauen müssen im Presales. Klar, wir waren früher, hatten wir so eine Art Informationsmonopol auch gegenüber unseren Kunden, dass wir genau wissen, welches Produkt, welche Technologie und so weiter und so fort ist hier der richtige Fit. Und das ist jetzt demokratischer. Heute kann jeder, keine Ahnung, auf Perplexity gehen oder ChatGPT oder sonst irgendwas mit einem einigermaßen vernünftigen Prompt oder, was ich auch kürzlich probiert habe, Gemini 2.5, weil wir die Google Suite tatsächlich auch verwenden, also Jan und ich. Also was da als Report rauskommt, ist absoluter Wahnsinn. Da kannst du dich so schnell, in extrem kurzer Zeit, in extrem spezifische Themen reinarbeiten. Ich habe tatsächlich eine Recherche gemacht, weil du es so ein bisschen angedeutet hast vorhin. Presales as a Profit Center habe ich mal ein bisschen recherchiert. Wird es eine separate Folge zu geben. Also long story short, Informationsverfügbarkeit ist sehr demokratisch geworden. Und jetzt müssen wir ja schauen, wo können wir noch einen Beitrag leisten. Und ich bin 100% bei dir, was ich immer noch, also ich glaube, das ist so eine Story, die zieht sich eigentlich durch die letzten 10, 20 Jahre durch. Aber wir sind immer noch nicht da, dass auch Presales den Mehrwert, also den unternehmerischen Mehrwert, den betriebswirtschaftlichen Mehrwert für den Nutzen eines Kundens noch überzeugender darstellen müssen. Und das fängt meines Erachtens mal gar nicht mit der eigenen Technologie an, sondern es fängt mal damit an, anzuerkennen, dass Software ein Werkzeug ist, um ein Endziel zu erreichen. Und dieses Endziel ist in 99,5% der Fälle irgendwie unternehmerischer Natur. Also Kosten runter, Umsatz hoch. So, und das heißt, da muss ja heute ein Status quo vorliegen, der noch nicht das Potenzial ausschöpft. Und das mal zu artikulieren in einer Form von zum Beispiel eine Cost of Inaction, also woraus dann auch eine Dringlichkeit entsteht. Also heute ist dann ein Problem im Raum, irgendein Prozess, der ist ineffizient, was auch immer das jetzt sein mag, ne, kann man ja in die Fachbereiche dann reingehen. Und erstmal da eine Einigkeit zu schaffen mit dem Kunden, das ist so, wie das heute tut. Da ist ein Delta zu dem, was technisch möglich ist. Und dieses Delta kostet euch heute, keine Ahnung, 500.000 Euro im Monat, weil es auch immer die Größenordnung dann ist. Ne? Und hier ist übrigens eine Softwarelösung, die kostet ein Zehntel davon. Wäre vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken, die mal einzuführen. Sehr, sehr wenige Vertriebsorganisationen im Allgemeinen, aber Presales auch im Speziellen, arbeiten heute so betriebswirtschaftlich orientiert, ist meine Wahrnehmung zumindest. Und ich glaube, dass wir da noch mehr hin müssen, weil da tun sich die Kunden heute noch extrem schwer, ihr eigenes Problem zu formulieren, ihre eigenen Cost of Inaction zu formulieren. Das ist dann der Beitrag, den ich vom Vertrieb sehe.
Bin ich total bei dir. Ich sehe es vor allen Dingen so. Interessanterweise nehme ich wahr, so im Markt und auch mit unseren Kunden, dass so die Bereitschaft, auch hier zusammenzuarbeiten, deutlich größer geworden ist. Also im Sinne von auch, hey, helft uns ein Verständnis auch für den Business Value zu schaffen, auch monetär zum Beispiel. Zum einen, vielleicht sollten wir erstmal eine Lanze brechen, ne, für alle Preseller, die jetzt auch zuhören und da draußen. Weil manchmal ist es natürlich auch eine Riesen-Challenge zu sagen, ich bin auf der einen Seite irgendwie im Deep Dive technologisch super tief drin unterwegs und soll parallel irgendwie so die komplette Bandbreite durch alle Stakeholder-Ebenen hinweg.
ist fair, absolut. Ja.
Und den strategischen Impact von Zweifel jedem einzelnen Klick, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, soll ich irgendwie immer im Hinterkopf haben.
Es ist ein fairer Punkt, das ist eine gute Einordnung, danke.
Muss man vielleicht auch mal sagen, ein bisschen Empathie dann für jeden, der die Challenge tagtäglich hat. Ich glaube, grundsätzlich ist aber auch aus meiner Sicht einfach ein Mindset, was ich versuche immer auch im Team immer wieder auch zu besprechen, Feedback zu geben, zu besprechen, aber auch einen Austausch zu schaffen. Wie kommen wir dahin, dass wir das quasi ein Outcome-Mindset sowohl natürlich für uns als Unternehmen, aber auch für den Kunden etablieren und in allem, was wir tun, immer fragen, was sind die drei wichtigsten Punkte, die da eigentlich wichtig sind? Was sind die wichtigsten KPIs, wie du gerade gesagt hast, ne? Cost of Inactivity, Productivity Gains, Potenzial, Umsatz zu steigern, Kosten zu senken, wie auch immer, ja. Dass man die auch immer im Hinterkopf hat und dass das als eigentlich wie so ein mitlaufendes Mindset wird, dann tut man sich ja an allem deutlich leichter dann, als wenn man das als separates Thema sozusagen sieht, was noch on top drauf kommt.
Habt ihr bei euch so ein dediziertes Value Engineering oder ist es tatsächlich so, dass so ROI-Kalkulation ist dann zwischen deinem Team und dem Vertriebsteam oder wie macht ihr sowas?
Haben wir auch. Also es gibt eigene Rollen, die genau sowas machen. Es gibt aber auch einen Ansatz, also es ist ein bisschen geteilter Ansatz. Also wir haben da eine verschiedene Abstufung und wie tief du gehen willst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern und da haben auch unsere Technik-Specialists Möglichkeiten, da ranzukommen, ja.
Jetzt habe ich kürzlich über eine Freundin von mir, die arbeitet auch bei einer SaaS-Firma und hat einen ehemaligen Microsoft-Kollegen als Vertriebsleiter. Und darüber habe ich jetzt zumindest gehört, ich würde es gerne mit dir mal validieren, dass dieser Vertriebsleiter war sehr überrascht, dass in der jetzt neuen Firma, wo er ist, dass dort die Pre-Seller, also die Technical Seller, dass die keine eigene Quote haben. Mhm. Also eine Umsatzquote, die auf sie persönlich zugeschnitten ist. Da war dieser Mensch überrascht, der war, glaube ich, irgendwie 15 oder 20 Jahre bei Microsoft oder sowas. Und ich muss es so formulieren, ich war überrascht, dass der Mensch überrascht war, weil es eigentlich der Standard ist. Es gibt sehr wenig Vertriebsorganisationen oder Pre-Sales-Organisationen, sowohl in Europa als auch global, meiner Erfahrung nach, wo eine individuelle Quote für den Pre-Seller normal ist. Gibt es ganz selten. Ich hatte das einmal in meiner Karriere über 5 SaaS-Companies, die ich sehen durfte. In den meisten Fällen waren es Teamquoten oder vielleicht sogar regional aggregierte Quoten. Wie ist es bei euch? Habt ihr eine individuelle Quote?
Wir haben auf jeden Fall eine Quote und wir haben aktuell eine Teamquote.
Ah ja.
Es gab es auch schon, dass wir Individualquoten hatten. Ich finde, es kommt auch so ein bisschen auf die Organisationsstruktur an und was wirklich Sinn macht. Wenn du eine Aufstellung sagst, wir gehen ein Stück weit tiefer und wollen eine fein granularere Bandbreite an Produkten vielleicht in einer jeweiligen Pre-Sales-Rolle abdecken, fällt es natürlich deutlich schwerer, dann zu sagen, wir haben jetzt für jede technologische Geschmacksrichtung, für jeden Account oder für jedes Account-Set dann ein perfekt abgestimmtes Setup. Und deshalb bin ich damit momentan persönlich ziemlich happy mit dem Teamquoten-Ansatz und mein Team auch. Ich glaube, was spannend ist, und das war auch, als wir damals den Switch gemacht haben, also von Individual zu Teamquote, war auch ein ganz großes Thema. Auch als wir überlegt haben, behalten wir es bei oder gehen wir wieder zurück? Was macht es mit dem Austausch im Team? Weil neben der reinen Zielerreichung, finde ich, ist es in Pre-Sales ja unheimlich wichtig, dass nicht jeder dann seinen eigenen Saft oder in seinem eigenen Territory berät, sondern auch inhaltlicher Austausch stattfindet. Man sich Demo-Assets irgendwie gegenseitig informiert, sagt, welche Präsentationen haben funktioniert, Produktneuigkeiten austauscht und so weiter. Und ich nehme schon wahr, dass da mit einer Teamquote nochmal ist einfach ein bisschen, oder ich würde vielleicht sagen, einfacher ist, aber eine Hürde ist natürlich abgeschafft dahin, oder man kann es, also es ist definitiv keine Hürde sozusagen, sondern eher eine Anregung, sich da noch mehr auszutauschen. Was vielleicht bei uns ein Stück weit anders ist, ja, du gefragt hast, ist das so, macht ihr das anders? Wir sind momentan so aufgestellt, wir haben Pre-Sales und unsere Sales-Teams aktuell in einer Organisation. Das heißt, meine Peers sind Sales Manager, aber auch Pre-Sales Manager momentan.
Ah, okay. Das heißt, die reporten am Ende in einen Punkt rein.
Mhm. Genau. Das heißt, so auch dieses, ich habe letztens ich glaube, es war euer letzter Podcast von Jan und dir reingehört, wo Jan immer wieder gesagt hat, hey, ich kenne die Situation. Und dann sagt der Sales da drüben, was machen die? Und dann andersrum fängt man dann an, irgendwie zu diskutieren. Das ist natürlich in dem Fall, ich sag mal, irgendwie so ein Luxus oder einer der Vorteile, die da mitkommen, dass wir da super eng in einem Boot sitzen. Also ich bin mit meinen Sales Managern so abgestimmt, weil wir halt literally ein Team sind.
Ja, das ist ungewöhnlich. Habe ich tatsächlich so auch noch nicht erlebt. Typischerweise, also irgendwann kommt immer der Punkt, meistens aber erst im C-Level, so im CRO-Level, da läuft dann die Pre-Sales-Organisation mit der Vertriebsorganisation zusammen. Aber wenn ich jetzt dich verstehe, ist es bei euch deutlich niedriger, dieser Punkt, wo es dann zusammenläuft. Ja, also wenn du sagst, deine Vertriebsleiter sind deine Peers sozusagen, dann ist das schon, also den Setup habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Aber das ist, finde ich spannend. Also ihr habt ja dann wahrscheinlich auch eure Team-Meetings, so einmal in der Woche. Und dann sitzt ihr auch zusammen mit den Vertriebsleitern da zusammen und die anderen Kollegen aus dem Pre-Sales-Management.
Ja, genau.
Stark. Die Vertriebskollegen, die haben aber dann schon individuelle Ziele, oder? Oder ist es dort auch auf dem Ebene?
Die haben individuelle Ziele.
Ah ja, okay.
Ist nur so ein bisschen der Pivot anders. Wir haben Pivot eben auf technologischen Kategorien oder Produktkategorien und die Seller haben ihr Pivot auf das eigene Territory.
Den Podcast, den du gerade referenziert hast, da haben wir auch noch über einen anderen Punkt gesprochen, haben Jan und ich auch ein bisschen, also ich sag mal, unterschiedliche Perspektiven eingebracht, so dieses Thema Technical Win.
Ja.
Du lachst. Ist es irgendwas, was ihr bei euch auch irgendwie trackt, wo ihr sagt so, hey, wir haben unseren Beitrag geleistet, ist es eine KPI, die überhaupt erhebt oder sagt ihr, nee, komm, erst wenn es closed one ist, ist ein Erfolg.
So, most loved and most hated gleichzeitig irgendwie, ne?
Ja, genau.
Ja, wir haben auch eine Zeit lang mit Technical Win gearbeitet, sind jetzt auf einen Win Win quasi umgeschwenkt, was aus meiner Sicht auch deutlich mehr Sinn macht. Ihr habt es ja auch diskutiert, ne? Also letzten Endes, klar, kannst du sagen, ich habe einen guten Job gemacht als Pre-Seller und habe bis zu einem gewissen Grad den Kunden so beeinflusst, ne? Oder bin mit ihm so die Entscheidungsstrecke gegangen, dass er oder sie da gesagt hat, oder der Gesamtaccount, das ist eine Lösung, mit der wir arbeiten können und wollen. Auf der anderen Seite, klar, was bringt es betriebswirtschaftlich gesehen oder für den Erfolg des Unternehmens, wenn am Ende das nicht materialisiert wird? Also von daher, ich bin da schon dabei. Von daher finde ich auch das Thema, den Win stärker zu priorisieren und den Umsatz dann auch stärker zu priorisieren, da bin ich absolut dabei. Ich finde aber auch, wir haben da so einen gemischten Ansatz. Zum einen aus Umsatz ist bei uns nur eine Komponente, also der Erfolgsmessung oder der Erfolgserreichung. Wir haben auch nochmal auf der anderen Seite, was wir nennen Core Priorities. Das sind quasi die Kernprioritäten, die mit der Führungskraft, also mit Manager entsprechend festgelegt werden, wo man sagt, das sind die Prioritäten, an denen wir uns orientieren, wo wir sagen, ist das Jahr erfolgreich.
Okay. Hast du mal ein Beispiel?
Klar, da werden auch entsprechend so Success Measures hinterlegt. Das sind Dinge wie einmal ein gewisses Skill-Niveau zu erreichen oder zu halten. Da können auch Zertifizierungen zum Beispiel hinten dran stehen. Da sind Dinge dabei wie die Wins an sich, also neben dem Umsatz und dem Volumen auch zu sagen, bestimmte Themen sind gelandet im Markt oder habe ich entsprechend gelandet im Markt. Da sind auch Dinge dabei wie Austausch. Also habe ich anderen dabei geholfen, irgendwie erfolgreicher zu sein? Habe ich die Dinge, die ich gelernt habe, geteilt? Das ist vielleicht auch ein super spannendes Thema nochmal. Ich habe es, glaube ich, vorher schon mal gesagt, dass ich finde es mega wichtig, dass sich mein Team dann auch mit den Parallelteams entsprechend austauscht und da sich gegenseitig auch upskillt. Und wir haben zum einen so zwei Themen, an denen wir uns auch für unsere Kultur, aber auch für die Zielerreichung sozusagen immer wieder ranziehen. Das ist zum einen das Growth Mindset. Das Mindset zu leben, nicht know-it-all, ich bin derjenige, der alles weiß, ich bin Pre-Sales, habe das Informationsmonopol oder das Wissensmonopol, sondern wir sind learn-it-alls. Jeder hat irgendwo Lücken, aber es geht darum, neugierig zu bleiben, wissbegierig zu bleiben, sich selbst zu hinterfragen, aus Fehlschlägen zu lernen. Also das ist sozusagen in der DNA drin und das ist auch sozusagen in den Erfolgsgesprächen eines der Kernkriterien. Und das Zweite, und das finde ich eigentlich extrem spannend und ist auch ein Grund, warum ich so lange bei der Company bin, also ich bin jetzt 15 Jahre dabei, das sind die Three Circles of Impact. Das ist quasi auch nochmal jetzt nicht rein auf Pre-Sales raus, aber es hilft uns enorm, wo wir nämlich sagen, egal auf welches Ziel wir schauen immer, es gibt drei quasi Wirkungskreise. Den Wirkungskreis, was habe ich selbst erreicht? Was habe ich super tailored Demos, die den Mehrwert irgendwie gut rübergebracht haben? Wo sich der Kunde abgeholt fühlt hat, wäre ein wunderbarer Beispiel für, ich habe meinen individuellen Impact. Dann aber auch, was hast du getan, damit andere erfolgreich sind? Hast du ein cooles Asset, eine coole Präsentation gebaut? Hast du die nur für dich behalten oder hast du sie geteilt? Und das ist eben Standardvoraussetzung zu sagen, nee, Dinge, die cool sind, die anderen helfen können, die müssen geteilt werden. Die müssen, das muss rotieren. Und das Dritte, und das ist ein bisschen der Gegenpart davon, ist auch zu sagen, was habe ich genutzt von anderen, um selbst erfolgreich zu sein. Und das ist tatsächlich die gelebte Baseline. Und du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du so nicht handelst. Von daher, das finde ich, macht es irgendwie im Miteinander, wenn man das so in den Kernprioritäten verankert hat, auch im Miteinander und im gegenseitigen Lernen ultra einfach und spannend. Und du kannst dich darauf verlassen, dass auch die anderen daran interessiert sind, dich immer zu unterstützen.
Und das ist ja auch eine ganz enge Verknüpfung zu den Fähigkeiten, die wir als Preseller irgendwie mitbringen. Vielleicht können wir da nochmal einmal eintauchen. Was sind denn für Fähigkeitsmerkmale oder Charaktermerkmale dir wichtig, wenn du sagst, ich stelle beispielsweise eine neue Person ein mit dem Ausblick, hey, in den nächsten 5 Jahren wollen wir hier mit diesem Team irgendwie erfolgreich sein?
Ja, super Frage. Ich finde es spannend. Ich finde, es ist ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, das ist ein gutes Wort dafür, so ein Dreiklang oder so. Du hast doch aus meiner Sicht, und das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber für mich die wichtigsten Kriterien. Das eine ist, bist du technologisch natürlich gut aufgestellt und da interessiert, hast du den Tiefgang, den es braucht, um auch eine technologische Diskussion mit der IT, eine architekturelle Diskussion zu führen und da confident zu sein und das auch gerne zu tun. Das ist natürlich extrem wichtig. Dann, das ganze Thema haben wir vorhin drüber schon gesprochen, bringe ich ein gewisses Interesse am Geschäft meines Kunden mit. Geschäftsprozessverständnis, Verständnis für die Business Outcomes und auch ein Interesse daran. Und das Dritte, und das ist Kernunterscheidungskriterium, auch zwischen, ich würde mal sagen, einem guten Pre-Seller und einem exzellenten Pre-Seller. Ja, wenn dann die Kommunikationsskills noch so dazukommen, dass sie die beiden Punkte so ergänzen, dass ich sagen kann, ich kann sowohl Technologie als auch Business Value in den verschiedenen Ebenen der Hierarchie und auch der Organisationseinheiten im Kunden entsprechend adaptieren, bespielen. Ich weiß, was ist wem wichtig und wie komme ich auch auf den Punkt. Und das finde ich super, super wichtig und ist natürlich auch ein Stretch, muss man auch sagen.
Ja, okay.
haben wir vorhin schon gehabt. Ne? Auf der einen Seite im Maschinenraum zu sein und dann zu sagen, ich mache jetzt ein C-Level Outcome-Based Business Talk, ist definitiv ein Stretch, aber macht die Rolle natürlich auch extrem spannend.
100%. Also für mich hat das auch immer den Charme ausgemacht oder tut es auch weiterhin. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem anderen Pre-Sales-Leader, der hat auch gesagt, bei sich im Team schaut er immer darauf, eine gewisse Bandbreite an verschiedenen Charakteren auch irgendwie aufzubauen, um genau auch diesen Ansprüchen gerecht zu werden, weil er sagt, okay, also wenn ich jetzt komplett die Fachlichkeit, aber auch die Seniorität abdecken will mit jedem meiner Teammitglieder, jeder soll alles können, könnte schwierig werden. Aber ich baue mir so Spezialisten auf, irgendwie 2-3 Leute, die extrem gut in der Technologie drin sind, 2-3 Leute, die mehr so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Rampensäue sind, die gerne auf die Bühne gehen, die ein bisschen lauter sind, ein bisschen extrovertierter. Und je nachdem, was gerade irgendwie das Thema ist, hast du dann verschiedene Menschen, die dann in jedem Bereich die Exzellenz ausleben können.
Finde ich echt gutes Szenario. Ich habe letztens nämlich mir auch nochmal mit Strength-Based Leadership ein Stück weit beschäftigt. Und ich sagte ja auch genau das, was du oder der Kollege gerade da gesagt haben. Und finde ich auch unheimlich wichtig, da jeden und jede da in den Stärken zu fördern, zu unterstützen und das auch zu nutzen im Team. Ne? Und es kann nicht jeder in jedem Bereich das gleiche Level erreichen. Das ist auch eine utopische Erwartungshaltung. Ich glaube, was natürlich wichtig ist und was einem bewusst sein muss, jetzt auch als Führungskraft, du musst aus meiner Sicht klar haben, wo ist die Baseline in den unterschiedlichen Kategorien. Ne? Wo ist kommunikativ die Baseline? Wo ist technologisch die Baseline? Und wenn das passt, ne, und dann kannst du wunderbar, finde ich, ein super diverses Team aufstellen.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Fähigkeiten-Thema. Hast du irgendwie so, und vielleicht gibt's auch nichts, aber ich bin einfach neugierig. Hast du für dich irgendwie so ein Hiring-Hack entwickelt? Du hast ja vorhin gesagt, du bist schon 15 Jahre dabei. Also gehe ich mal davon aus, du durftest schon die eine oder andere Person einstellen. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, wo du sagst, hier habe ich das mache ich beim Hiring im Recruiting-Prozess, um auf eben genau die Dinge, die jetzt gerade wichtig waren, um auf das zu prüfen irgendwie?
Also ich finde, eine Präsentation oder Demo zum einen ist Pflicht. Ein bisschen.
Das ist das Standard, ja. Also ist eine gute Sache, ne? Don't get me wrong, auf jeden Fall.
Genau, und dann natürlich auch genau zu sehen und auch darauf hinzufragen und das auch abzuprüfen, ne? Wie gut funktioniert diese Transition zwischen technologischer Tiefe und dann Business Talk. Wie gut ist diese Adaptionsfähigkeit schon ausgeprägt? Ich habe da mir angewöhnt, ich habe so eine Frage, die ich immer stelle. Und die ist gar nicht, ehrlich gesagt, nicht mal wertend, sondern oder gar nicht so zur Beurteilung, aber so ein bisschen zur Einschätzung, wo liegt denn so die persönliche Passion auch? Ich frage manchmal, wenn du die Wahl hättest, es sind 3 Engagements über nächste Woche, ne, an einem Tag, und wir müssen jetzt gucken, wie wir es im Team irgendwie staffen oder was wir vielleicht auch über einen Partner abdecken. Und du hast die Wahl zwischen Whiteboarding Architecture Session, einer IT-Audience, Präsentation, /Demo in einem klassischen Kundenszenario mit 5 bis 10 Stakeholdern, die da irgendwie drin sitzen. Oder du hast eine Big Stage Präsentation auf einer Konferenz, ja. Für was würdest du dich entscheiden?
Ja, ist cool.
Und es ist alles valide, ne? Aber es gibt natürlich so ein bisschen einen Aufschluss, wo ist jemand von Haus aus, sagen wir mal, gerne unterwegs.
Ja, finde ich eine coole Frage. Gefällt mir gut. Cooler Hack. Danke fürs Teilen. Und dann können wir vielleicht langsam in die Zielgerade einbiegen. Wir haben ja jetzt auch speziell über den Pre-Sales-Setup bei Microsoft gesprochen. Hast ja auch schon einiges geteilt. Eine Frage, die sich irgendwie im Pre-Sales immer wieder stellt, auch zuletzt bei Miro hatten wir die Diskussion, auch bei den Companies davor hatten wir die Diskussion. Wo entwickelt man sich gegebenenfalls als Pre-Seller irgendwie hin? Bin ich Pre-Seller und dann bleibe ich im Pre-Sales und gehe dann einfach so die Senioritätslevel nach oben? Oder wie gestaltet ihr das? Habt ihr so Karrierepfade für Pre-Sales irgendwie gebaut? Oder?
Also die organisatorische Antwort hier ist, es gibt super viele Möglichkeiten, so rechts, links und oben, um sich irgendwie weiterzuentwickeln. Microsoft hat so ein Stück weit den Ansatz von so einem Guided oder, können wir es nennen, so einem Coached Career Approach. Das heißt, es gibt keine definierten Karrierepfade, wo du jetzt sagst, ne, ich bin auf dem SE-Leader-Pfad, bei uns TS-Leader-Pfad, oder ich gehe den Management-Track, ja, und bin da irgendwie, werde da jetzt 2 Jahre vorbereitet und danach habe ich die Auswahl an Rollen. Ist ein bisschen anders. Du sitzt im eigenen Driver-Seat sozusagen, du hast die Schlüssel für dein Karriereauto und wirst von deinem Manager, von Sponsoren, Mentoren entsprechend geguided und unterstützt, aber du musst eben den Schlüssel in die Hand nehmen und auch das Navi, sagen wir mal, mit Unterstützung einstellen. Wo entwickeln sich die Pre-Sales-Kollegen, Kolleginnen grundsätzlich weiter? Ich habe schon Verschiedenstes gesehen. Einmal, was natürlich spannend ist, wenn du sagst, du willst aus der technischen Tiefe eher in der Technologie bleiben, aber in die Breite gehen, dann bietet sich ein Sprung an vom eben Specialist-Sales hin zu dem Account-Technology-Strategist. Weil dann hast du einen oder wenige Kunden, die du dann wirklich in der ganzen Portfoliobreite beraten kannst. Dann gibt es die Möglichkeit, wir haben internationale Rollen, die Global Black Belt Rollen, wo man dann auch sagen kann, ich kann mich sozusagen geografisch erweitern, ich bleibe tief in einem Thema, aber ich erweitere sozusagen meinen Reach über verschiedene geografische Areas hinweg, was auch super spannend ist.
Ich habe das letztens gesehen, auf LinkedIn hat irgendjemand gepostet, er sei jetzt Black Belt bei irgendeiner Microsoft-Speziallösung oder sowas. Das scheint also auch wirklich etwas zu sein, was man jetzt nicht so einfach bekommt irgendwie, wo du darauf hinarbeitest und dann hat das schon auch eine Anerkennung. So war jetzt meine Wahrnehmung von außen, ohne das jetzt.
Ja, also es ist ja auf jeden Fall Rollen, da gibt es jetzt keine, ist jetzt nicht, dass es da jetzt eine Vielzahl irgendwie gibt, sondern das sind feine Spezialistenteams. Ne? Dementsprechend ja, würde ich da zustimmen. Und genau, das habe ich schon gesehen. Dann Go-to-Market ist auch immer so ein Thema, wo sich viele beschäftigen und sagen, will ich mal sozusagen aus der direkten Kundenbrille wegbreiten in den breiteren Marktsicht. Das habe ich auch schon gesehen. Management ist eine Option Richtung Sales. Also da gibt es schon eine ordentliche Bandbreite, sage ich jetzt.
Ja, super, super.
Aber vielleicht auch spannend, wo siehst denn du, wenn ich dir eine Frage stellen darf.
Na klar.
Wo siehst denn du so die Skills und die, wir haben vorhin auch über den Mehrwert, ne, vom Technical Sales gesprochen, die Welt, die sich verändert. Wo siehst denn du den Trend hingehen gerade?
Also ich hoffe, diese Antwort altert gut. Am Wochenende habe ich mich ein bisschen mit Automatisierungsworkflows auseinandergesetzt. Und ich weiß nicht, ob du solche Plattformen wie N8N oder Zapier oder sowas kennst. Vielleicht hat Microsoft ja sogar auch ein paar im eigenen Portfolio, weiß ich jetzt nicht. Wo du im Prinzip über eine grafische Nutzeroberfläche eine komplette Automatisierung bauen kannst, wo sämtliche Integration, ob das jetzt dein E-Mail-Postfach ist, ob das die OpenAI API ist oder ob das eine Schnittstelle zum CRM, also es gibt im Prinzip alles und du kannst im Prinzip komplette Workflows aufbauen. Und ich glaube, dass eine der zukünftigen notwendigen Skills, wohlgemerkt nicht nur im Pre-Sales, sondern vermutlich für alle, die irgendwie, ich sag mal, in einer Wissensrolle arbeiten, aber im Pre-Sales auf jeden Fall, weil wir auch die technische Affinität ja auch mitbringen, glaube ich und hoffe ich, noch mehr selbst zu hinterfragen, die Aufgabe, die ich gerade erledige, ist die automatisierungswürdig und fähig, ja oder nein? Und ich glaube, dass bei extrem vielen Aufgaben inzwischen die Antwort ja lautet. Ich habe vor kurzem ein kleines Mini-Konzept gebaut von ich habe einen Discovery Call mit dem Kunden geführt und ich weiß, demnächst steht eine Demo an. Und im Prinzip die einzige menschliche Intervention, die da stattgefunden hat, ist die Teilnahme am Discovery Call. Den Rest kannst du im Prinzip komplett ableiten, ob das der Business Case ist, ob das das Demo-Skript ist, ob das die Demo-Daten sind. Also du kannst dieses komplette Ding oder Architekturdiagramme, sowas hast du ja auch gerade gesagt, also du kannst es im Prinzip komplett automatisieren mit Technologie, die heute schon verfügbar ist und zwar für weniger als 50 Euro. Ich glaube allerdings auch, dass das, also diesen Shift mal zu machen, das ist schon. Ich glaube, für große Organisationen wird es ein großer Sprung sein, weil da muss man erstmal jeden hinbekommen in so eine Denke. Ich beginne gerade erst, das so selber zu verstehen, was da möglich ist. Ich habe mir so ein kleines Beispiel gebaut und habe es ausprobiert und habe gedacht, Jesus Christ, also das hat wirklich krass gut funktioniert. Ich habe nur auf den Knopf gedrückt, habe sonst nichts gemacht. Ich glaube, das ist eine Schlüsselfähigkeit in der Zukunft, zu erkennen, wo kann ich Automatisierung, natürlich in der Kombination mit irgendwelchen AI-Lösungen oder Agentic AI ist ja auch so ein Keyword, was gerade durch die Social-Media-Welt fliegt, das zu erkennen und dann aber auch umzusetzen. Also man muss nicht mehr unbedingt coden können dafür. Also wie gesagt, ich habe am Wochenende so ein bisschen mit N8N rumgebaut. Ja, da war so ein bisschen Scripting-Language dabei oder so, aber selbst die kannst du dir natürlich aus der AI rausbimsen, wenn du ganz faul bist. Also man muss nicht über den coden können und trotzdem kriegst du da schon einen produktiven, automatisierten Workflow hin. Also die Fähigkeit zu erkennen, welche Dinge, die ich heute tue, kann ich im Prinzip eigentlich automatisieren und dann kombiniert mit der Fähigkeit, das auch einfach sich so zusammenzuklicken und produktiv zu schalten. Also ich glaube, das wird eine Schlüsselfähigkeit sein in den nächsten 5 Jahren vielleicht.
Ja, sind wir auch gerade dran. Also wir haben bei uns, kennen jetzt die Lösung nicht, aber wir haben zum Beispiel jetzt bei uns Copilot Studio, das ist auch genau die Plattform, um Agenten zu bauen, Automatisierungen zu bauen und so weiter. Und da sind wir natürlich auch dran zu schauen, was können wir da nutzen, um effizienter zu werden, Ausschreibungen effizienter zu beantworten, Discovery und so weiter. Du hast die ganzen Themen schon angesprochen. Das wird ein Riesenthema sein für diese Zeit.
Ey, aber du weißt, ich bin ganz ehrlich, ich bin groß geworden mit einem Gameboy. Mhm. Und jetzt sind wir hier angekommen. Also und also für mich ist das gerade einfach die coolste Zeit irgendwie, auch im Sinne, es wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber im Sinne der Menschheit so, wie viel technologische Entwicklung gerade in so kurzer Zeit stattfindet. Also mich begeistert es. Ich glaube, manchmal ist es auch ein bisschen scary. Viele haben, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen Angst davor. Bei mir überwiegt der Optimismus, der Technologieoptimismus. Und ich finde es einfach mega stark, wie krass es gerade abgeht alles. Ja, es ist auch manchmal überwältigend, aber größtenteils finde ich es einfach Genial.
Und da mag jetzt vielleicht, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ne, keine Microsoft-Meinung, da mag jetzt vielleicht der ein oder andere, der zuhört, denken oder zuguckt, denken, ja, okay, wie geht's mit Presales weiter, ne? Und was ist in 5 Jahren und welche Rolle werden wir da haben? Und klar ist es eine valide Frage, sich immer wieder zu hinterfragen. Ich glaube aber auch, es ist momentan ein genialer Place to be, um da mitzugestalten. Und wenn man da so reflektiert, ein bisschen reflektiert rangeht und dann genau auch überlegt, wo ist denn meine Kernkompetenz? Was brauche ich denn morgen? Was brauchen meine Kunden eigentlich? Ja, auch ne, nicht zu sagen, okay, das ist jetzt ausschließlich mein Core und ich mache jetzt genau das, weil es so schon immer so war, sondern auch zu sagen, Kunden, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, Kunden entwickeln sich weiter, die sind vielleicht auch technologisch weiter, brauchen vielleicht an den einen oder anderen Stellen mehr Guidance, als sie es vorher gebraucht haben. Das ist ja eine mega Einladung, gerade wenn ich die Technologie kenne und hier so eine hohe Pace gerade stattfindet in der Entwicklung, dann auch zu sagen, ich eigne mir den Skill noch an und zack, habe ich für mich die Rolle der Zukunft geschaffen, ja, und auch meinen Mehrwert wieder.
Ein wunderbares Schlussplädoyer auch für die Rolle im Presales. Michael, ich bin dir dankbar, dass du hier mal zu uns gekommen bist.
Sehr gerne.
Ein bisschen was geteilt hast. Presales bei Microsoft war für mich lange ein großes Fragezeichen. Ich habe es jetzt auf jeden Fall etwas besser verstanden. Dafür danke ich dir. Und coole Diskussion zwischendurch. Hat mir jetzt richtig Spaß gemacht.
Richtig gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns bestimmt wieder irgendwann.
Das war Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn es dir also gefallen hat, abonniere gerne die Show. Hinterlasse uns eine Sternebewertung in deinem Podcast-Player. So können gegebenenfalls auch andere von dieser Folge profitieren. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.